Ja, herzlich willkommen bei Nummer 21 des Eintracht Frankfurt Podcast. Heute mit in der Runde die Alex.
Servus.
Und der Marvin.
Hallo.
Ja, wir wollen mal wieder über Fußball sprechen, über die Eintracht und über den ersten Heimsieg der Saison gegen die Nürnberger am Samstag. Ich habe das Spiel leider nicht live sehen können. Ich habe es nur über den Ticker verfolgt, habe mir aber die Tore danach angeschaut und hatte so ein bisschen das Gefühl, erste Halbzeit war gut, haben wir ordentlich Gas gegeben und in der zweiten Halbzeit ist es wieder so Stück für Stück ein bisschen abgeflaut. Ihr wart beide im Stadion, wie war so euer Eindruck?
Ja, eigentlich ähnlich. Also die ersten 10 Minuten hast du so richtig gesehen, wie die Mannschaft rauskam, mit Vollpower reingegangen ist. Das ließ aber auch genauso schnell nach, wie es angefangen hat. Also mir wurde vor der Pause schon ein bisschen Angst und Bange, wo ich nur gedacht habe, ja, komm, schnell den Abpfiff, damit wir das 1-0 in die Kabine retten. Und wie die Mannschaft dann aus der Kabine zurückkam, hat man richtig gemerkt, dass die Nürnberger aufgebaut sind. Und dann haben die richtig Druck gemacht.
Also ich fand, ja, wie du schon gesagt hast, die erste Halbzeit hat mir eigentlich insgesamt richtig gut gefallen. Gut, man hat aber gemerkt, dass bei uns in der Abstimmung noch einige Probleme herrschen. Du merkst, gerade in der Abwehr ist es halt noch so, da war die Unsicherheit noch zu spüren, da gab es auch die eine oder andere Chance mal. Auch ich glaube vom Schieber, vom Nürnberger, der wirklich eine richtig gute Chance hatte, stand mehr oder weniger frei vom Nikolov, macht das Ding aber nicht rein. Da hätte schon 1-1 stehen können. Das war eigentlich eine fast 100-prozentige. Aber im Endeffekt haben wir in der ersten Halbzeit relativ gut gespielt. Zweite Halbzeit merkst du halt, da war die Verunsicherung wieder da. Aber das sind halt so Spiele. Dass du, wenn du mit dem Rücken zur Wand im Endeffekt stehst, ein paar Spiele verloren hast, auch seit einem halben Jahr zu Hause nicht mehr gewonnen hast, da macht sich so ein bisschen Unsicherheit bereit und das hat man halt gemerkt.
Das hast du auch ganz klar gemerkt, wie dann so ein paar Fehler rauskamen. Du hast ja richtig gesehen, was die Jungs wollten. Die ersten paar Minuten, da hast du richtig gemerkt, das hast du auch in der Kurve gemerkt, an der Stimmung, die da war. Es war wahnsinnig laut, so laut war es schon lange nicht mehr. Und auf dem Platz hast du das genauso gemerkt, da hat jeder gewollt. Und dann haben sich so die ersten Fehler eingeschlichen und dann war auf einmal so diese Euphorie, wir können alles erreichen, was wir wollen. Hast dann gemerkt, dass die wieder so ein bisschen der Angst gewichen ist.
Ja, was für mich so ein bisschen das Hauptproblem momentan ist, ist, dass die Tatsache, dass die ganzen Spieler, die wir auf dem Feld haben, zum großen Teil wirklich relativ, also zumindest in der Offensive, feine Fußballer sind. Und das wollen sie auch zur Schau stellen. Das heißt, aber diese Sachen funktionieren ja nicht. Das schöne, gepflegte Kurzpassspiel ist in Spielen, wenn du gegen Abstiegsgegner spielst, also so einen potenziellen Abstiegskandidaten, funktioniert das nicht, weil die gehen da haarscharf drauf. Und da ist dann schon das Selbstbewusstsein einfach nicht da, so Pässe zu spielen, beziehungsweise erfolgreich zu spielen, und dann machst du dir einen ganzen Aufbau kaputt. Und das ist mir aufgefallen, weil der Altintop halt immer wieder versucht, ein Kurzpassspiel ja auch mit Kayo aufzuziehen, was hauptsächlich aufgrund von Kayo wirklich grandios da wieder gescheitert ist. Und dadurch machst du dir auch viel Selbstvertrauen kaputt, was nicht passiert wäre, wenn du einfach sicher die Angriffe zu Ende gespielt hast, was leider nicht der Fall war.
Okay. Es waren, was ich so gesehen habe, auch wieder einige Situationen drin, wo wir wirklich viel Glück hatten, gefuddelt im Strafraum, dann der Ball nur gegen den Pfosten, obwohl eigentlich das Tor meilenweit aufstand, also da war auch eine Menge Glück wieder mit dabei.
Oh, die eine Szene im Strafraum, die ging gar nicht, die hat Nerven gekostet, dass wir da den Ball nicht aus dem 16er gekriegt haben. Vor allen Dingen, da war auch so viel Pech dabei. Nachdem der Ball irgendwie 5-mal aufs Tor geschossen wurde und der Sonny Kittel sich dann irgendwann ein Herz fasst und einfach nur nach vorne drischt, da trifft er 20 Meter weiter vorne sofort wieder einen Nürnberger und der gleiche Kram geht von vorne wieder los. Ja. Also das hat Nerven gekostet.
Es war so 73. oder 75. Spielminute, das war echt, das war aber auch so ein bisschen der Knackpunkt im Spiel, hast du dann gemerkt, weil die Nürnberger hatten eigentlich dann 300-prozentige Chancen hintereinander und es hat dann nicht geklappt und danach hast du gemerkt, dass die Nürnberger eingesehen haben, okay, wir haben jetzt alles probiert, die haben auch davor schon ganz gutes Pressing gespielt, muss man sagen, und dann diese Riesenchancen, wo der Ikichi und auch der Kündogan jeweils nur den Pfosten getroffen haben und auch einmal der Nikolov noch gut den Ball da rausgehauen hat, da muss man schon sagen, da haben sie sich dann auch selbst aufgegeben. Aber wir hatten im Endeffekt an diesem Tag, an dem Samstag, ein bisschen mehr Glück. Gut war, dass wir wenigstens dann kurz vor Schluss dann wir noch das 2-0 gemacht haben und nicht, dass in der 89. Minute wieder ein Ausgleich gefallen ist, sonst wie das in den Spielen zuvor doch war.
Ja, so konntest du die letzten Minuten echt nochmal durchatmen, dich nochmal hinsetzen und sagen, ja, Den Sieg, den haben wir sicher. Hat mich auch gefreut, dass der Chris das Tor gemacht hat. Er hat sich's echt verdient. Auch wenn du in den Interviews hinterher gehört hast, der hat wohl nach der 60. Minute eigentlich schon drum gebettelt, ausgewechselt zu werden, weil er gesagt hat, er war stehend K.O. War gut, dass wir ihn drin gelassen haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, du hast auch wieder gemerkt, wie massiv wichtig auch der Chris einfach ist. Also ich, auch, dass er durchgespielt hat, war vielleicht auch eine entscheidende Sache. Wenn er wieder ausgewechselt worden wäre, ich will nicht wissen, was dann passiert wäre. Dann hätten wir vielleicht schon wieder die Ordnung verloren. Das war ganz wichtig, dass er drin geblieben ist. Muss auch wirklich sagen, Chris war wieder einer der wichtigsten Spieler. Und dass er dann das 2-0 gemacht hat, war so bezeichnend, dass er dann das Tor gemacht hat, war für das ganze Spiel und für das ganze Konstrukt innerhalb der Mannschaft unglaublich bezeichnend.
Ja, er ist schon eine Nummer, die wir da hinten drin einfach brauchen. Er bringt da Ruhe rein, er bringt da Ordnung rein, der strukturiert das Ganze. Und wir haben es ja im letzten Spiel gesehen, wenn er halt einfach da hinten rausfällt, dass dann sofort das Chaos da hinten ausbricht. Und von daher müssen wir einfach hoffen, dass er jetzt fit bleibt, dass er jetzt länger dann durchspielen kann. Nicht, dass dann wieder so Schlüsselfehler da hinten drin passieren.
In der Tat, ja. Da sollten wir alle Daumen drücken, dass das funktioniert, dass er sich auch nicht noch wieder verletzt oder so. Ich meine, ganz ehrlich, man muss das von der realistischen Warte aus betrachten. Chris, wenn er mal nicht so verletzungsanfällig gewesen wäre, wäre das auch ein Spieler, der bei jedem Verein international hätte spielen können. Ich meine, er hat ein Angebot bei Wolfsburg gehabt, zum Glück ist es da nichts draus geworden. Aber ganz ehrlich, der Mann, der hätte auch international spielen können, weil, und das sagt auch jeder innerhalb der Mannschaft. Man muss sich nur mal ein bisschen umhören, der sagt auch Patrick Ochs, Chris ist eine Granate. Und wenn du so einen Ausdruck verwendest, dann heißt es nicht, dass es einfach ein durchschnittlicher Bundesligaspieler ist, sondern dass es wirklich schon ein absoluter klasse Fußballer ist.
Was war denn da jetzt nach dem Spiel mit den von wegen nicht in die Kurve und Rache für die Pfiffe und so weiter? Was war denn da jetzt wirklich los? Ich habe jetzt nur die Zeitungsberichte gelesen und habe dann die Stellungnahme von Mike Franz im Heimspiel gesehen, der gesagt hat, von wegen ja, war halt einfach, dass wir gesagt haben, als Mannschaft, wir wollen jetzt nicht nur, weil wir jetzt ein Spiel gewonnen haben, uns da jetzt so feiern lassen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, aber was ist denn da jetzt wirklich abgelaufen?
Also so richtig die Begründung dahinter habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden. Wie es war, also wie schon gesagt, die Stimmung im Stadion, die war am Wochenende echt geil. Die Fans haben richtig Gas gegeben und als wir dann gewonnen hatten und abgepfiffen war natürlich die Stimmung groß. Die Mannschaft kam dann in Richtung 16er gelaufen, sind aber so bei, ich würde sagen, 40, maximal 30 Metern stehen geblieben, also sind dann bis ganz vor zum 16er gekommen, kurz in die Hände geklatscht, sich rumgedreht und sind wir gegangen. Und das, obwohl in der ganzen Kurve die Leute gestanden haben und gewunken haben und so sollen reinkommen, haben sie sich halt rumgedreht. Am Tag drauf gab es ein Interview mit Michael Skibbe, wo er gesagt hat, ja, die Mannschaft hat sich zusammengesetzt und hat es beschlossen. Das war vorher schon klar, dass sie, egal wie das Spiel ausgeht, nicht in die Kurve gehen wollen. Und der Grund, den der Skibbe genannt hatte, war die Pfiffe vom Freiburg-Spiel. Und nach dem Freiburg-Spiel wären Spieler beschimpft worden. Und die Mannschaft wird sich einfach noch mehr gegenseitigen Respekt von den Fans ihr gegenüber wünschen. Oder würde sich mehr Respekt vor den Fans erbitten oder wie auch immer. Ja, wenn das wirklich der Grund war, dann fand ich die Aktion absolut unangebracht und auch komplett daneben. Ich glaube, es gibt keine Stadt, wo die Fans so hinter ihrer Mannschaft stehen und egal wie die Ergebnisse sind, die Eintracht wird seltenst ausgepfiffen. Ich habe es schon ewig nicht mehr erlebt, dass das passiert ist. Das war jetzt in Freiburgs erste Mal. Ansonsten, die können verlieren oder sonst irgendwas. Die werden immer aufgebaut, wenn sie in die Kurve kommen. Die kriegen immer Applaus. Leistungen werden immer anerkannt. Da braucht mir keiner kommen mit, wir brauchen mehr Respekt. Was der Mike Franz dann im Heimspiel gesagt hat, dass es war, naja, wir sind scheiße in die Saison gestartet, es lief nicht gut. Und wir haben vorher schon gesagt, naja, auch wenn wir jetzt gewinnen, es ist kein Grund zu tanzen und zu feiern. Wir müssen erst mal nachlegen und wir müssen generell mal gucken, dass es ein bisschen besser läuft. Und wenn wir jetzt mal zwei, drei Spiele gewonnen haben, dann wird auch wieder gefeiert, bis dass sich die Balken biegen. Das kann ich so stehen lassen und dann finde ich so eine Aktion auch gut.
Das muss ich auch sagen. Also Mike Franz' Argumentation erscheint mir auf jeden Fall schlüssig. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das ist halt, also ganz ehrlich, mich betrifft es jetzt auch nicht. Ich meine, ich fand es auch blöd, als es direkt nach dem Spiel, da hätte ich auch ganz gerne noch ein bisschen gefeiert mit den Zuschauern, mit den Spielern. Aber ganz ehrlich, das war jetzt halt ein bisschen blöd. Vielleicht wollten sie sich auch wirklich nicht feiern lassen, weil die Spiele davor waren ja jetzt auch von ihrer Leistung nicht so berauschend. Und dann kann ich das auch nachvollziehen. Aber dass man da jetzt auch so ein großartiges Fass aufmacht jetzt deswegen, das ist bald wieder gegessen. Da muss man auch keinen großartigen Kampf jetzt innerhalb der Fans und der Mannschaft da schüren. Also ich denke, das ist alles halb so wild. Finde es aber, also mich wundert halt die Aussage davon, Skibbe da so nach Motto zu wenig Respekt. Das kann ich im Endeffekt auch nicht so wirklich nachvollziehen. Das hat ja die Alex eben gut gesagt. Wann wird mal bei der Eintracht gepfiffen? Das ist wirklich selten der Fall. Geh mal nach Stuttgart, da wird nach jeder Halbzeit gepfiffen, wenn nicht gerade geführt wird. Oder bei den Bayern 0-0 gegen, was weiß ich, da kann auch 0-0 gegen Dortmund stehen, da wird gepfiffen. Also meine Güte, da muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen, wenn das der wirkliche Grund ist. Außerdem werden sie auch dafür bezahlt, dass sie irgendwann mal Leistung bringen. Und jetzt haben sie es mal gegen Nürnberg gebracht, das ist schon gut. Aber gegen Freiburg konnte man auch mal sauer sein. Insofern.
Bei den Bayern kann es dann auch mal 1-2 gegen Mainz stehen. Passiert halt. Ja, was mal, ich denke, das ist alles, wird alles ein bisschen zu hoch gekocht. Ich halte es auch nicht für so tragisch. Was ich sehr positiv bei uns der Geschichte finde, ist, es war eine geschlossene Mannschaftsentscheidung und zeigt dann doch, dass es in der Mannschaft alles irgendwie doch ganz stimmig und ganz vernünftig zugeht und da ein gewisser Zusammenhalt da ist. Und das stimmt mich dann doch in gewisser Weise positiv.
Das ist auch im Endeffekt das Wichtige, das muss ich auch sagen. Also ich meine, es wird ja auch gesagt, dass vor dem Freiburg-Spiel, vor dem Nürnberg-Spiel sich alle im Teamhotel zusammengefunden haben, haben da über die aktuelle Situation gesprochen, haben das ausgiebig analysiert, auch mal ohne den Trainer, was vielleicht auch mal nicht schlecht ist. Und also innerhalb der Mannschaft stimmt's und das ist das Wichtigste, weil im Endeffekt ist es doch auch in erster Linie die Mannschaft, die Spiele vielleicht auch gerade auswärts dann gewinnt. Und da muss man sagen, innerhalb der Mannschaft stimmt's, da gibt's keinen Stress und das ist schon mal der erste Weg zur Besserung, will ich meinen, ne?
Ja, gucken wir mal, wie es mit der Besserung in der Zukunft aussieht. Sonntag 15:30 in Stuttgart gegen den Tabellenletzten. Alex, du fährst hin?
Ich fahr hin, genau. Ich habe in letzter Sekunde noch über den EFC Charlie Körbel aus Hochheim Plätze bekommen. Die fahren mit dem Bus hin. Und haben so ein Angebot gehabt für 42 Euro inklusive Stehplatzkarte. Das hat sich ganz gut angehört und da fahren wir mit ein paar Leuten, fahren mit denen zusammen Bus hin.
Okay, fahrt ein bisschen früher, falls die Stuttgarter auch Leibesvisitationen durchführen. Weiß man ja nicht.
Du meinst, ich sollte mir extra schöne Unterwäsche anziehen?
Das hast du jetzt gesagt, ja. Ja, wie seht ihr denn generell so die Geschichte Stuttgart? Wie gesagt, Tabellenletzter im Moment haben jetzt ja auch keinen allzu berauschenden Start hingelegt. Ich weiß gar nicht, spielen die Woche Europa League auch irgendwas?
Im Moment.
Okay.
Spielen gerade im Moment gegen Odense. Momentan steht es noch 0-0 und spielen eigentlich ziemlich schlecht. Das sollte unsere Hoffnung sein. Also es ist momentan so, ich meine, Stuttgart ist natürlich ein knüppelhartes Spiel, ja, weil stehen auch absolut nur Rücken zur Wand. Wird schon wieder über einen Groß diskutiert, der ja anscheinend schon wieder kurz vorm Rauswurf steht. Wenn ich das schon höre, wird über Kasimir Balakow gesprochen als möglicher Nachfolger oder Christoph Daum, was ich total lächerlich finde, weil der Groß macht einen super Job. Ja, es ist ein schweres Spiel. Zum Glück fällt Camoranesi aus und noch ein paar andere. Aber wir müssen 100% geben, wie immer, ne?
Ja, aber die Situation ist eigentlich relativ ähnlich wie letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr auch in Stuttgart gespielt. Da stand Stuttgart weit hinter uns, war abgeschlagen, haben Riesenprobleme gehabt. Da kommt der Aufbaugegner Frankfurt hin. Was haben sie gespielt? Ich glaube, wir haben 2-0 verloren.
2-0 ja,
oder 2-1. Und, ja, und ab da ging es aufwärts.
In Stuttgart 2010, 2-1.
Ja.
Und auch in der Hinrunde. Das Hinrunde haben sie da auch, haben auch letzte Saison eine richtig schlechte Hinrunde gespielt. Alle Spiele verloren, dann kamen sie zur Eintracht und haben sie, glaube ich, auch 3-0. Die haben bei uns, glaube ich, 3-0 gewonnen, ja. Also ich meine, das war dann auch wieder ein Spiel. Na super, eigentlich musste da mal wenigstens einen Punkt rausholen, wenn es bei denen so schlecht läuft, und dann läuft bei uns wieder gar nichts. Und deswegen habe ich auch die Angst, dass wir wieder der typische Stuttgart-Aufbaugegner sind. Gegen keinen läuft's, aber gegen uns holen sie dann vielleicht wieder 3 Punkte und dann bleibt der Groß noch ein paar Wochen länger im Sattel, ja, wie es ja auch bei Bubble damals der Fall war. Ja, aber naja. Ich
Also ich hoffe
hoffe.
mal, dass es dieses Jahr anders läuft. Dieses Jahr läuft einiges anders, wenn auch nicht alles zum Positiven, aber wenn so Sachen dieses Jahr auch mal anders laufen würden und wir nicht der Aufbaugegner für die Großen sind, die gerade mal schwächeln. Schalke wäre auch so ein typischer Kandidat, gegen den wir jetzt gut einen auf die Mütze kriegen könnten.
Oh ja. Ist doch nächstes Heimspiel, oder?
Ja.
Glaube ja.
Oha. Ja, das
Ja, wir
wird
haben
auf
jetzt
jeden Fall.
zweimal auswärts, einmal noch gegen Kaiserslautern und dann geht's gegen Schalke zu Hause.
Weil am 9. Oktober sind ja erstmal die Jungs vom German Bowl im Stadion und machen da wieder den Rasen kaputt.
Noch mehr kaputt. Ich hoffe mal, dass danach der Rasen, der im Moment drin ist, komplett rausfliegt und neuer gelegt wird. Das geht ja gar nicht. Da sind ja Löcher drin. Und jetzt noch die Footballer reinholen, aber das ist ein anderes Thema.
Das sah schon sehr lustig aus, wie die gestern da die Löcher reingeschnitten haben. Ich war ja da auf dieser Veranstaltung und habe das ja so ein bisschen gesehen. Das sah schon sehr, sehr interessant aus.
Es ist eine Wunschvorstellung, dass das mal endlich mal wieder komplett beseitigt wird. Ich hoffe es wirklich, weil du weißt ja, wie es ist beim American Football. Das war auch damals schon das Problem, als die Galaxy schon da war. Danach sah der Rasen aus wie ein Acker, sah es aus, wie ein besserer Acker, wo mal Kraut und Rüben drauf gewachsen sind. Also ich hoffe, dass es wirklich mal, dass er wirklich ausgetauscht wird. Aber kostet halt eine Menge Geld, ne? Wie viel habe ich das letzte Mal gesagt? Ich glaube um die 200.000, ne?
200, 250.000, irgendwie sowas lassen die sich
Ja.
das kosten, ja.
Aber gut, nochmal kurz zurück zu Stuttgart. Was meint ihr denn? Also ihr denkt, dass ihr seht es relativ positiv.
Also ich werde mit meinem Tipp dieses Mal auch wieder auf ein 2-1, vielleicht sogar auf ein 3-1 gehen, für uns. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da was schaffen zu holen, aber das wird nicht anders, nicht einfach. Und der Schuss, der kann ganz leicht nach hinten losgehen. Wie gesagt, je nachdem, wenn die Mannschaft nicht voll motiviert ist und nicht bereit ist, 100% zu geben, dann haben wir das Spiel schneller verloren, wie wir gucken können. Also da müssen wir
Ja.
höllisch aufpassen. Und gerade die Stuttgarter zu Hause, das kann in die Hose gehen. Aber ich bin noch guter Dinge und denke, dass wir die 3 Punkte mit heimnehmen.
Ja, ich denke eigentlich auch, dass wir das Ding irgendwie nach Hause schaukeln werden. Ich meine, das sieht jetzt, wenn man sich jetzt mal die reinen Zahlen so ansieht, gar nicht so schlecht für uns aus. Ich denke, wir haben. Die Mannschaft hat verstanden, dass er als Mannschaft spielen muss und wird es auch dementsprechend tun und sind natürlich auch motiviert, dadurch, dass der Einstieg in die Saison jetzt so schlecht war und jetzt dann mal so ein paar Siege dann auch dastehen und jetzt das erste Heimspiel ja dann auch gewonnen wurde, dass die entsprechend motiviert sind und da viel rennen werden. Wie hat der Jürgen Grabowski das im Interview der Bild-Zeitung so schön gesagt, wir brauchen mehr Mike Franz. Ja, auf der einen Seite von der Motivation gebe ich ihm da recht, auf der anderen Seite nee, weil dann kriegen sie alle relativ schnell viele gelbe Karten und dann steht nachher keiner mehr auf dem Platz.
Ja.
Das funktioniert auch nur begrenzt. Aber so
Denkt
was
ihr
die Motivation.
das auch? Dass wir zu wenig Mike Franz haben? Also ich finde, wir haben eigentlich, höre ich öfter, dass Leute sagen, wir haben keine Typen in der Mannschaft. Finde ich
Soll
gar
ich
nicht.
ganz ehrlich sein? Ich glaube, wir sind die Mannschaft mit den meisten Typen in der Mannschaft. Also jetzt fast wirklich die meisten Typen. Wenn ich mir dann so eine total homogene und charakterlose Nationalmannschaft, das ist nicht böse gemeint, aber die haben für mich zum Beispiel alle keinen großartig ausgebildeten Charakter in der Nationalmannschaft. Das ist ein Grund, warum das auch mit ohne große Stars richtig gut funktioniert. Aber es ist das, warum du vielleicht auch keine Weltmeisterschaften gewinnst, sondern immer nur Zweiter, Dritter wirst, weil du keinen richtig herausstechenden Charakter hast, der mal auf den Putz hauen kann. Und ich denke, im Vergleich dazu oder auch zu anderen Bundesliga-Mannschaften hat die Eintracht schon viele Charaktere. Also ich sehe das nicht ganz so, aber man kann das von der Einstellung schon so sehen, weil Mike Franz gibt immer 100%. Und Mike Franz hat auch zum Beispiel gegen Nürnberg wieder 100% gegeben und hat da sein absolut bestes Saisonspiel für mich, wie ich finde, gemacht.
Ja, aber mit Abstand. Also die Spiele, die er davor gezeigt hat, das war auch nicht der Mike Franz, den man vorher gewohnt war. Also
Und ich.
den hatte ich, glaube ich, dieses Jahr in meiner Wunschaufstellung schon 2 oder 3 Mal gestrichen. Wo
Aber
ich
jetzt ist
gesagt
er.
habe, irgendwie, wenn der Chris wieder dazukommen sollte, dann ihn in die Innenverteidigung rein und Franz auf jeden Fall mal eine Pause auf der Bank. In Nürnberg hat er mir echt super gefallen. Da hat mir auch der Russ auf einmal wieder gefallen.
Naja, fand ich noch, wenn wir jetzt nochmal die Personalien diskutieren, fand ich Russ immer noch relativ unsichtbar. Also muss ich sagen, also und mit ein paar Fehlern schon behaftet. Also er war schon von beiden der schwächere Innenverteidiger. Ne? Das ist, kam für mich schon so rüber. Aber die ganze Abwehr war ein bisschen besser, das muss man sagen. Hatten aber auch das Glück des Tüchtigen, will ich mal meinen. Ne? Aber gut, da muss man halt sehen. Also insgesamt denke ich, dass die Aussage von Grabowski vielleicht ganz gut gemeint ist, um den Einsatz bei allen hochzuhalten. Aber ich denke, noch mehr Charaktere brauchen wir bei der Eintracht nicht unbedingt. Da haben wir immer noch genügend andere. Und wenn wir dann mal, wenn wir uns der Charakter fehlt, dann holen wir halt so einen positiven, also manchmal positiven Drecksack wie Amanatidis aus der Versenkung. Und der sorgt dann immer noch für genug Wirbel in der Mannschaft, ne?
Ich glaube, am Ende des Tages ist es die Mischung, die es dann macht. Du brauchst ein paar, die halt die Drecksäcke sind, die auf den Putz hauen, dann brauchst du aber auch so ein paar Ruhepole, wie zum Beispiel ein Jung, der halt da auch so ein bisschen wieder die Leute zurückholt. Also ich glaube, eher die Mischung ist es dann nachher, die dann da
auf jeden
zum
Fall
Erfolg führt. Also wenn du dann nur 11 Charaktere auf dem Platz hast und die alle da durch die Gegend brüllen, das funktioniert auch nicht.
11 Effenbergs hätte auch nie funktioniert. Ganz ehrlich, auch bei Bayern zum Beispiel, damals nicht. Also in der Zeit, wo es gut lief, wo sie Champions League-Sieger waren, auch 11 Effenbergs hätten nie die Homogenität besessen, um einen großen Titel zu holen.
Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass der Chris Kapitän ist. Der Chris ist jemand, der ein ruhiger, ausgeglichener Mensch ist, der nicht so hitzköpfig ist. Du hast immer noch einen Ochs, du hast einen Amanatidis, du hast einen Franz, denen öfter mal der Draht durchbrennt, die an die Decke gehen, die rumschreien. Und wenn du dann als ausgleichenden Kapitän hast, der wirklich ein Führungsspieler ist, der deine Mannschaft ordnen kann und das ohne viel Worte und ohne groß rumzuschreien, ist das die perfekte Mischung.
Deswegen war ja auch ein Spücher damals eigentlich ein guter Kapitän. Nicht nur aufgrund seiner Mehrsprachigkeit, sondern aufgrund auch seiner, will ich mal sagen, spielerischen und auch natürlichen Intelligenz, halt Menschen auch gewisse Hinsicht zu führen und auch das Beste auch aus denen rauszuholen. Ne? Das fand ich auch schon, war auch kein schlechter Kapitän. Chris führt die Linie auf jeden Fall gut fort.
Ja. Kommen wir mal noch zu meinem Tipp. Also ich gehe davon aus, dass sie sich mächtig reinhängen werden, dass sie das, dass sie ordentlich fighten werden und dass das Ganze 0-2 für uns ausgehen wird.
Mhm. Also ich hoffe, also ich habe eben gerade gesehen, nachdem Stuttgart eben zwischenzeitlich das 1-0 gemacht hat, steht es jetzt wieder 1-1 durch Odense. Also man sieht, die Abwehr ist auf jeden Fall anfällig, was glaube ich auch unsere Chance sein sollte. Mittlerweile ist ja, haben wir mit Gekas wirklich einen Spieler, der sich ganz gut bei uns integriert hat und das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Deswegen bin ich auch optimistisch und schließe mich dem Tipp an von René, 2-0.
Gut, dann alle bitte nicht vergessen im Tippspiel auf www.stadtwaldgebabbel, um das nochmal zu erwähnen, auch die Tipps einzutragen, nicht, dass wir dann da wieder den ein oder anderen Tipp vergessen. Wenn wir schon gerade bei dem Thema Tippspiel sind, Marvin, wie hast du das gemacht, da 20 Punkte letzte Woche abzustauben? Das ist...
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mich selber gewundert. Ich wusste das auch gar nicht. Ich wurde ja dann von... Jesus, wurde ich dann, glaube ich, auch angesprochen und angeschrieben, wie ich das gemacht habe. Mir ist das, war das erst gar nicht bewusst. Ich habe keine Ahnung, aber anscheinend habe ich mal, naja, wie sagt man so schön, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ja, diesmal war es nicht der alkoholische Korn, sondern sondern das Punkte, die Punkteverteilung. Und das hat mir ganz gut getan. Jetzt bin ich auch mittlerweile relativ weit oben und habe mit dem Abstieg nichts zu tun, wie unsere Eintracht hoffentlich auch. Aber Alex, da musst du ja aufpassen, ne?
Ja, ich bin im Moment auch noch auf den Abstiegsrängen vertreten, aber ich hoffe mal, mit nächstem Wochenende hole ich groß auf. Aber dafür kann ich im Moment behaupten, dass ich alle meine Punkte bis jetzt mit der Eintracht gemacht habe.
Und dann wollen wir hoffen, dass es heute am Sonntag auch wieder so ist.
Dafür habe ich aber bis jetzt auch erst ähnlich wenig Punkte auf dem Konto wie die Eintracht.
Okay, solange du mehr hast als Schalke, ist alles in Ordnung.
Ja. Das ist nicht schlecht.
Ja, ein Thema habe ich dann noch, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt, und zwar so das Thema, was ist momentan los in der Bundesliga? Damit meine ich jetzt nicht, dass die Mainzer nach 6 Spielen immer noch ungeschlagen auf Platz 1 stehen. Das ist zwar auch irgendwie nicht so ganz richtig, aber das ist jetzt in dem Moment nicht das, was ich meine, sondern mehr so diese ganzen Geschichten, die da drumherum passieren. Einmal die ganze Geschichte, was da in Leverkusen war mit diesen Durchsuchungen und bis auf die Unterwäsche bei den Damen und so weiter, wo es ja, soweit ich informiert bin, auch dann jetzt ein Beschwerdebrief von der Eintracht in Richtung Leverkusen gegeben hat, wo es zumindest mir noch keine Reaktion bekannt ist. Ich weiß nicht, ob einer von euch da was mitbekommen hat. Aber dann gab es ja jetzt auch die Meldung, dass Mike Franz vom DFB-Sportgericht zu 3.000 € Strafe verurteilt wurde, weil er im Interview nach dem Spiel gegen Leverkusen gesagt hat, wir sind verpfiffen worden. Was hat das bitte schön mit Unsportlichkeit zu tun? Da ist ein Spieler, der ist 90 Minuten gerannt, der hat Adrenalin bis unter die Hutschnur, kriegt von irgend so einem sackdämlichen Reporter ein Mikro unter die Nase gehalten, soll Fragen beantworten, hat vorher noch eine gegens Knie bekommen, was der Schiri nicht gesehen hat. Und dann soll so ein Satz unsportlich sein?
Ja, du musst, ich kann es auch überhaupt nicht verstehen. Du musst dir auch überlegen, gerade der Reporter stellt ja auch Fragen gezielt zu diesem Thema. Ja? Also das sind ja keine Fragen so nach dem Motto, ach, erzählen Sie mir mal, wie war Ihr Tag heute, sondern das sind so Fragen, die schon auf das Thema abzielen. Und wenn Mike Franz dann, wie du schon richtig gesagt hast, direkt nach dem Spiel ein bisschen aufgeladen ist, dann kommen halt auch mal die ein oder anderen Wörter raus, die vielleicht im Nachhinein der Reflektierung nicht ganz okay sind, aber dass da jetzt gleich eine Strafe zu verhängen, ganz ehrlich, das habe ich in den letzten Jahren bei keinem gesehen, wegen einem Interview, dass er zu einer Strafe verurteilt wurde und da ist jetzt der Mike Franz mal wieder der Erste. Und das, ganz ehrlich, da muss man schon überlegen, ob hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Und für mich ist es wirklich eine bodenlose Frechheit.
Ja, vor allen Dingen, was ist denn an verpfiffen worden so schlimm, wenn der gesagt hätte, der Schiri war ein Arschloch?
Ja.
Dann hättest du ja noch sagen können, okay, das geht jetzt wirklich zu weit, dann ja, wäre es immer
ja
noch hart gewesen, aber hätte man verstehen können. Aber wir sind verpfiffen worden, also harmloser geht's ja gar nicht.
Das wird auch alle naslagen, wird es von jedem behauptet. Das wird jeder, der sagt, wenn er mal einen Elfmeter nicht bekommen hat. Ich glaube, hier wurden wir verpfiffen. Ich glaube, der Schiedsrichter hat keinen guten Tag gehabt, soll mal seine Brillen waschen oder was oder reinigen, ja, und so weiter und so fort. Es gibt alle naslagen und da gibt es nie Strafen. Oder wird es immer so gut unter dem Deckel gehalten. Ne? Aber nein, bei Mike Franz, na gut, der hat einmal was Böses jetzt gesagt, da kann man es ihm auch gleich mal angreifen. Finde ich nicht okay, ja. Aber da muss man sich wirklich die Frage stellen, da hat der René auch komplett recht, was hier überhaupt los ist. Ja? Das andere Thema ist mit Leverkusen. Ich weiß ja nicht, wer der Hauptbeteiligte ist, aber im Endeffekt theoretisch könntest du da auch da mal eine Strafe aussprechen, aber da passiert ja nichts. Oder gegen Banetta zum Beispiel, das Foul von Banetta an Franz, wo er sich ja auch dementsprechend aufgeregt hat, ist ohne Konsequenz geblieben und es war tätlicher Angriff. Komplett ohne Konsequenz. Aber Mike Franz, diesbezüglich dann eine 3.000 € Strafe aufzudrücken, ja, nee, macht keinen Sinn.
Wenn man in Zukunft für solche Sätze oder wenn man früher für solche Sätze in Interviews irgendwelche Geldbeträge hätte zahlen müssen, ich glaube, dann hätte Uli Hoeneß schon dreimal Konkurs anmelden müssen bei den Sätzen, die der zum Teil in Interviews von sich gegeben hat.
Ja, und aber deswegen wird auch oftmals gesagt, das wird auch bei Eintracht-Fans oftmals in der vorgehaltenen Hand gesagt, wir sind auch immer generell auch in der Außendarstellung manchmal ein bisschen zu lieb, weil früher Uli Hoeneß, der hat wenn der einen Elfmeter nicht bekommen hat, hat er da Stress gemacht und bei zwei Spielen später war es halt so, da haben sie irgendwann mal wieder einen Elfmeter geschenkt bekommen. Ja, tut mir leid, aber das ist ja bei uns nie so. Da wird dann immer gesagt, na gut, die spielerische Klasse hat vielleicht auch gefehlt oder wir hatten kein Glück. Das ist alles schön neutral, aber im Endeffekt, der Uli Hoeneß, der hat ja schon mehr Dampf gemacht und vielleicht war der DFB damals mehr eingeschüchtert als bei unseren Vorgesetzten, wobei ich da auch nicht sagen will, dass der Bruchhagen jetzt jedes Mal eskalieren soll, ja, das muss ja auch nicht sein.
Hey, ich meine, der Bruchhagen hat auch seine ganz eigene Art, vielleicht wird das eher passen, wenn was der Grabowski zur Mannschaft gesagt hat, dass wir da auch mal einen Franz bräuchten. Ich meine, Thema Leverkusen, hat das Letzte, was ich dazu gehört hatte, war, dass der Bruchhagen auch einen Brief schreiben wollte. Ich weiß nicht, ob der jemals abgeschickt wurde, aber was als Reaktion aus Leverkusen schon wieder kam, dass die Aktion sinnhaft gewesen wäre, weil es eben Informationen gab aus der Ultraszene der Frankfurter raus, dass im Block was geplant gewesen wäre, dass sie auch aus dem Block rausstürmen wollten und weiß der Henker was noch alles. Und außerdem würde es überhaupt nicht stimmen, dass die Frauen sich ausziehen mussten. Es wird jetzt geleugnet. Da frage ich mich, wofür ein Zelt dahingestellt wird, wenn die Frauen sich nicht ausziehen müssen. Kommen Sie mal in das Zelt rein, damit wir sie im Zelt durchsuchen können, weil es draußen regnet?
Komplett.
Ja.
komplett lächerlich. Also ich meine, der Brief wurde ja wirklich geschrieben von Eintracht, ne? Das fand ich auch eine ganz gute Sache zur Stellungnahme. Das wird aber alles hinter verschlossenen Türen anscheinend gemacht, weil er reichlich wenig publik wird. Aber du hast schon recht. Ich meine, im Endeffekt, dass sie jetzt das hier dementieren, das ist vielleicht ja ein gutes Recht, aber im Endeffekt nehmen sie da auch nicht wirklich zu den Vorwürfen großartig Stellung, ja, außer mal wieder alles zu verleugnen. Aber ganz ehrlich, so muss ich doch mal klar denkend die Frage stellen, was Eintracht Ultras großartig in Leverkusen zu tun haben sollten. Ganz ehrlich, da bestehen keine großartigen Feindschaften, man guckt sich das Spiel an, aber da ist bestimmt nichts großartig geplant gewesen. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Wenn wir jetzt in Mainz gewesen wären, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Da ist erhöhte Vorsicht auch wirklich geboten, ja, das ist ganz klar. Aber, oder gegen Kaiserslautern kann ich mir das auch vorstellen. Aber Leverkusen, meine Güte, oh, jetzt habe ich auch Angst.
Ja, aber es geht ja auch genauso weiter für den nächsten Spieltag. Ich bin ja jetzt quasi auf dem Weg nach Stuttgart. Da sind jetzt auch schon die ersten Mails gekommen. Lasst eure Trikots irgendwo, falls ihr auf die Vasen gehen wollt. Wenn man da als Eintracht-Fan aufläuft, kriegt man keinen Einlass. Das sind auch so Themen. Also wenn ich am Sonntag zum Fußball gucken dahin fahre und eine Stunde vorher da bin und auf der Vasen ein Bier trinken gehen will, warum darf ich nicht meine Eintracht-Regenjacke anziehen?
Tja, also die Eintracht-Regenjacke, ich wollte nämlich gerade sagen, zieh deine Regenjacke drüber und dann geht das, ja. Genau das Gleiche wollte ich gerade sagen. Gut, jetzt hast du eine Eintracht-Regenjacke. Ich meine, das ist halt auch immer das Recht des Einzelnen, wie sie halt Bierzelt, ja, Vermieter oder beziehungsweise derjenige, der das halt betreibt, ne? Aber generell war das doch über Jahre hinweg so, dass wenn man mal nach Stuttgart gefahren ist und gerade Wiesn waren, dass man sich dort neben dem Spiel auch mal vielleicht einen hinter die Binde kippt. Habe ich gehört, ja, aber also kann ich mir nicht vorstellen. Wundert mich auch, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es aber so, dass die Bundesliga generell, um es mal wieder aufs große Ganze zu ziehen, wirklich momentan sehr mit Vorsicht bedacht ist. Weil es halt in den unteren Ligen öfter kracht, aber ich denke also generell nicht, dass es nach oben geht und auch gegen Stuttgart. Was soll gegen Stuttgart großartig passieren? Gut, und die Stuttgarter sind vielleicht momentan ein bisschen aufgebracht, weil es bei denen nicht so läuft, aber das muss doch nicht zwangsläufig an Eintracht-Fans ausgelassen werden, oder?
Ich glaube, die Stuttgarter haben momentan mit ihrem komischen Bahnhof und den ganzen Demos da rundherum mehr als genug zu tun. Und ich glaube nicht, dass die da großartig irgendwas machen werden. Das Thema mit Trikot auf die Vasen gehen kann ich noch in gewisser Weise nachvollziehen. Hoher Alkoholkonsum, man trifft vielleicht auf den einen oder anderen Stuttgart-Fan, da weiß man nie, wie das Thema dann nachher ausgeht. Kann ich noch irgendwo verstehen, dass sie da vielleicht mal freundlich darauf hinweisen. Aber so diese ganzen anderen offiziellen Aktionen, die da momentan ablaufen, die kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Aber jetzt nochmal, genau, aber jetzt nochmal generell zu den offiziellen Aktionen. Ich meine, wie lächerlich war das jetzt auch schon wieder gegen Nürnberg? Ich meine, da sind meine Kumpels im Frankfurter Hauptbahnhof angekommen und dann wollten wir alle noch zum Markt im Bahnhof, im Frankfurter Hauptbahnhof. Und dann wurde uns gesagt, nee, gehen Sie gleich weiter zur S-Bahn oder da vorne fährt jetzt auch ein Zug zum Stadion, nehmen Sie doch den. Wir so, nee, wir wollen erstmal zum Markt im Bahnhof. Und er dann so, na gut. Also erst wollte er uns wegleiten und dann hat er es doch eingesehen, aber die anderen hat er doch alle weggeleitet. Also es war schon sehr komisch und auch als wir dann im Sportfeld angekommen sind, da war ja auch immens viel polizeiliches Aufkommen, die aber im Endeffekt jeglichen Aktionen nur untätig zugeschaut haben. Es war jetzt nichts Großartiges, aber den einen oder anderen besoffenen Menschen hat man ja schon mal gesehen, der dann zufällig hingefallen ist. Aber da haben sie auch immer nur zugeschaut. Ich weiß auch nicht. Also ich brauche
Ja,
da
vor
auch
allen Dingen,
kein
da
Stehtrick.
musst du ja auch sehen, das war ja quasi auf unserer Seite vom Stadion, das war ja vorne an der Wurstbude, direkt am Sportfeld. Und da liegen Nürnberger Fans komplett betrunken und bewusstlos auf dem Boden und die Polizei unterhält sich drüben erst nochmal so, wer von uns geht denn da jetzt hin? Magst du vielleicht gehen? Ach nee, ich lieber heute nicht. Also entweder machen sie was oder sie machen nix. Aber da so dumm rumzustehen, also es hätte auch eskalieren können, brauchen sie sich hinterher auch nicht beschweren.
Genau. Alex, wie bei unserem Held des Tages am Samstag vor der Sachsenhäuser Schirr, das war ein Nürnberg-Fan, der schon relativ angetrunken mit Wodka und so da langgelaufen ist, hat zu seinem Kumpel gesagt: So, mein Junge, gleich ist vorbei, hat dann sich selbst ausgezählt: 3, 2, 1 und Schluss und fällt dann nach dem Runterzählen komplett fast bewusstlos hin und liegt dann erstmal da. Also das war schon der Held des Tages. Es ist zum Glück alles gut gegangen. Nach ein paar Minuten stand er wieder, aber das war schon eine heftige Aktion. Aber die Polizei hat auch nur zugesehen, hat ihm dann wieder die Wodkaflasche in die Hände gedrückt und hat gesagt, weiter geht's. Ist dann auch ein Stadion.
Das sind dann aber auch so Punkte, die ich nicht verstehe. Auf der einen Seite machen sie ein Riesentohuwabohu und durchsuchen alle bis zum Umfallen, weil sie Angst haben, dass einer vielleicht irgendwie so einen verschluckten Böller mit reinnimmt. Und auf der anderen Seite hast du dann jemanden, der mit, was weiß ich, kurz vor der Alkoholvergiftung umfällt und dem, da helfen sie nicht und geben dem nachher dann sogar den Sprit wieder in die Hand, damit er sich noch weiter zurichten kann. Also, nee, das funktioniert so mal gerade gar nicht.
Aber also man muss auch dazu sagen, dass wir als Eintracht-Fans nicht so den besten Ruf haben. Und das auch, also meiner Meinung nach, völlig zu Unrecht. Ich glaube, da sind viele Vorurteile auch bei unseren gegnerischen Vereinen, die uns dann immer wieder aufs Herzlichste empfangen, die völlig zu Unrecht da sind.
Und es wird aber durch solche Aktionen auch nicht wirklich besser.
Nö.
Gut, ich glaube, das Thema, da könnten wir uns noch stundenlang drüber unterhalten, aber wir könnten es dann auch, glaube ich, hier beenden. Alex, magst du noch was zu deinem Produkttest des schwimmenden Eintrachtadlers erzählen?
Also der ist ja mal komplett für den Arsch. Der sieht richtig geil aus und der macht sich auch richtig schick auf der Badewanne. Den gibt's jetzt im Shop für 4,95 €. Der Eintracht-Badeadler, ganz in Rot gehalten. Muss natürlich sofort am Samstag mit nach Hause fahren. Und jetzt im ersten Badetest hat sich aber rausgestellt, dass der Anix kann außer gut aussehen. Der schwimmt nur auf der Seite. Kumpel meinte schon, ich hätte zuvor einen Alkohol getränkt, der hat so eine große Schlagseite deswegen gehabt, aber das war's auch nicht.
Musst du vielleicht mal einen Schoppe hinstellen, dass es dann wirkt.
Also zum Hinstellen ist er gut, zur wirklichen Benutzung eher ungeeignet, ja.
Also wer wirklich einen Badepartner sucht, der ist beim Eintrachtadler falsch aufgehoben. Aber wer ein hübsches Eintracht-Accessoire für sein Badezimmer sucht, der ist genau an der richtigen Stelle.
Sehr schön. Macht sich bestimmt ganz schick neben der ganz in Schwarz gehaltenen Eintracht-Badeente.
Ja, die zwei sind schon ein Traumpaar.
Okay. Das heißt, du brauchst jetzt einen anderen Badepartner für die Zukunft.
Ja, einen... Nee, ich sag's jetzt nicht.
Gut, also wer sich als Badepartner bewerben möchte bei Alex, kann sich ja gern bei uns mal melden. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr noch Themen habt, ansonsten sind wir, glaube ich, für die Woche dann auch wieder durch. Wir wünschen ein angenehmes Bundesliga-Wochenende, drücken der Mannschaft am Sonntag natürlich kräftig die Daumen und feuern sie an, auch wenn wir nicht alle im Stadion sind. Alex, du machst das vor Ort und dann unterhalten wir uns nächste Woche mal, wieso die Atmosphäre in Stuttgart war.
Ich bringe Eindrücke mit.
Und 3 Punkte.
Macht's gut.